Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Ja, hallo, meine lieben Zuhörer. Es hat länger gedauert als gedacht. Ich war bei Olympia. Hört die letzte Folge rein, wenn ihr es genau wissen wollt, wie ich da hingekommen bin, als Volunteer und ähnliches. Und hatte eigentlich vorgehabt, ein- oder zweimal während Olympia auch eine Folge zu posten. Aber die Eindrücke waren doch so etwas ambivalent, dass ich erstmal die dort während der Olympischen Spiele verarbeiten musste und auch jetzt danach, bis ich jetzt eben in den letzten zwei Wochen, seitdem ich wieder zurück bin aus Italien, es geschafft habe, diese Folge zu produzieren. Es geht heute in erster Linie darum, was ich erlebt habe bei Olympia, wie ich zu Olympia stehe und wie ich die Olympischen Spiele in Zukunft sehe. Auch natürlich durch meine Erfahrung von drei Olympischen Spielen, an denen ich als Zuschauer teilgenommen habe und einer natürlich auch als Volontär. Heute wird auch noch mal Hajo Seppelt, der ARD-Doping-Experte, zu Wort kommen. Der hat ja auch eine Studie angekündigt oder eine neue Serie über Kinderdoping. Da gibt es einen ganz tollen Beitrag aus den 90ern, den habe ich unten verlinkt, da könnt ihr reinhören. Der Finanzminister kommt am Ende dieser Folge zu Wort und wird über seine Einschätzungen berichten zum Thema. Und natürlich, ich werde euch berichten, was ich Spannendes in Italien während Olympia, bei Olympia, um Olympia herum als Zuschauer und als Skifahrer während der Olympischen Spiele und danach erlebt habe.
Wir wollen aber natürlich auch über Olympia in Deutschland reden. Und die Frage erstmal, warum braucht Deutschland Olympia?
Erstmal bin ich davon überzeugt, dass Sport wichtig ist für unsere Gesellschaft und dass Sport einen sozialen Kitt in unserer Gesellschaft herstellt, den wir in unserem Land, finde ich, schon dringend brauchen. Wir haben das während des Sommermärchens gesehen, auch wie auf einmal dieses Land aufblühte, wie wir einen großen Zusammenhalt hatten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solche sportlichen Großevents unser Land stark machen. Und ich finde auch einfach, dass das schöne Ereignisse sind, die unserem Land gut tun und die am Ende auch eine Möglichkeit bieten, dass Deutschland sich gut präsentiert. Und deswegen haben wir als Bundesregierung sofort gesagt, wir wollen, dass die Olympischen Spiele hier stattfinden. Wir unterstützen das. Und da habe ich als Finanzminister natürlich noch eine ganz besondere Verantwortung, weil mich alle mal fragen, ist denn dafür genug Geld da? Und da kann ich klar sagen, ja, es gibt diese Olympiagarantie vom Finanzminister. Wir wollen sowohl die Bewerbung unterstützen, aber wir wollen eben auch die Olympischen Spiele dann unterstützen, wenn man sich für Deutschland hoffentlich zu Recht entscheidet.
Ja, das sagt unser Finanzminister Lars Klingbeil in seiner Kernaussage. Am Ende der heutigen Folge wird das ganze Interview dann auch nochmal gepostet werden und ich werde auch meine Eindrücke dazu schildern. Wie ihr wisst, aus den letzten drei Folgen, den letzten drei Doping-Folgen oder auch Folgen mit Olympia, mit den beiden Folgen mit Hajo Seppelt, bin ich ja schon auch so wie Lars Klingbeil ein, ich sag mal, Hardcore-Fan. Gar nicht so der Sportler, Sportler auch, aber nie als Leistungssportler so richtig, sondern als Zuschauer. Also meine Olympischen Spiele waren ganz definitiv die 1984er in Los Angeles, wo ich nach Los Angeles Zeit gelebt habe. Also da bin ich morgens aufgestanden, mit dem Morgen in Los Angeles zu ca. 2 Uhr morgens oder 3 Uhr nachmittags, also um 6 Uhr morgens in Los Angeles und habe nachts weitergeguckt und bin tagsüber noch zum Schwimmbad gegangen. War Sommerferien, ging also ganz gut und habe dann 16 Tage lang dort mit Michael Groß und Co. verbracht. Dann war ich in 2012 in London bei den Olympischen Spielen, habe da als Zuschauer das letzte Wochenende verbracht, habe mit vielen, vielen Volunteers gesprochen, weil die auch damals schon sehr zahlreich waren, aber dazu komme ich noch genauer. War jetzt vor 2 Jahren in Paris, sogar 11 oder 12 Tage, habe da quasi unzählige Wettkämpfe gesehen, mit ganz vielen Volunteers gesprochen, mit Franzosen, mit Parisern, die dort unterschiedliche Meinungen zu Olympia hatten. wo es auch heute unterschiedliche Aussagen zu Olympia gibt. Auch da werde ich noch zukommen. Und dann habe ich eben mich entschieden, über einen Olympia-Besuch in Milano Cortina eben auch unter anderem, nicht nur, schon gar nicht als erstes, ich hatte erst geplant, einen Urlaub zu machen, hört in die letzte Folge rein, da habe ich ein bisschen genauer erklärt und habe eben vor dem Urlaub Olympia geschaltet, als man nämlich dann nach der Bewerbungsphase dann eben als Volunteer genommen hat. Und zwar als Volunteer, als Driver, als Fahrer. Ich dachte, das ist eigentlich ein ganz guter Job, so besser als im Vergleich irgendwo nur anderen Leuten Sachen auszugeben oder Essen auszutragen oder vielleicht zu putzen. Natürlich auf der Strecke wäre auch nicht schlecht gewesen. Dopingkontrolle bin ich nicht eingeteilt worden, das hätte ich sehr spannend gefunden. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, aber eben als Fahrer. Und was ich als Fahrer in Italien erlebt habe, erleben durfte, aber eben noch viel mehr um diese Tätigkeit als Fahrer herum, das wird jetzt in den nächsten kleinen Clips, die ich jetzt hier poste, von mir aufbearbeitet. Ich werde berichten aus Italien und meinen tollen Erfahrungen dort. Ja, ambivalent, hatte ich gesagt. Also nicht nur tolle Erfahrungen, spannende Erfahrungen, interessante Erfahrungen, auch so für meine Einschätzung. Und Hajo Seppelt wird zu Wort kommen und am Ende natürlich, wie ich gesagt habe, unser Finanzminister.
Ja, ich also als Volunteer bei den Olympischen Winterspielen 2026, Milano Cortina. Und zwar, ich hatte ja schon berichtet, dass ich mich für die Region Bormio und Livigno entschieden habe oder interessiert habe und dort auch dann als Fahrer meinen Einsatz bekommen habe oder meinen Einsatzauftrag. Ich habe dann weit im Vorfeld, weil ich wusste, dass die Unterkünfte eher teurer werden kurz vorher, nach Unterkünften gesucht und bin dann in Ardenno gelandet, immerhin ungefähr 80, 90 Kilometer von Bormio entfernt. Also Bormio war mein Hauptort, wo ich meine Autos in Empfang genommen habe. Da komme ich dann gleich zu. Also eine ordentliche Fahrt. Bundesstraße, Hauptstraße in die Skigebiete, die es da hinten eben gibt. Aber alles eben oft 50 Stundenkilometer, 40 Stundenkilometer durch Ortschaften, durch Umkreisverkehr rum, wo dann Stau war. Bei Schnee absolutes Chaos. Also ich habe zu meinem Parkplatz, den ich dann nehmen musste, das war der offizielle Zuschauerparkplatz, komme ich gleich auch nochmal zu, ungefähr eine gute Stunde. Und dann musste ich von da aus auch nochmal einplanen, dass der Bus dann kam. Der kam teilweise nicht. Und dann zu meinem Plan morgens, dann, wenn ich Dienst hatte, insgesamt ungefähr 2,5 Stunden einplanen. Also 2,5 Stunden, bevor ich angefangen habe, loszufahren. Und selbst das war sehr relativ knapp teilweise. Also bin ich an dem Dienstag da, am Montag habe ich ja meine Uniform bekommen, nach Bormio gefahren und wurde dann da eingewiesen in diese Situation mit den Autos. Da standen hunderte von Autos auf so einem großen Parkplatz, die eben dafür zuständig waren, diesen Fahrdienst zu betätigen. Und zwar in Bormio, wo ja die Abfahrtsrennen der Männer waren, also Ski-Alpin-Rennen der Männer waren. Und in Livigno, wo diese ganzen Freestyle, Snowboard und Special-Ski-Geschichten war mit Big Air und solchen Sachen. Und Livigno ist ungefähr 28 Kilometer entfernt, aber durch diese Serpentinen und diesen Busverkehr, der das relativ dort gestoppt hat, hat man ungefähr zwischen 45 und je nach Wetter auch fast eine Stunde gebraucht, um dorthin zu kommen. Also ich habe mein erstes Auto bekommen. Und dann hat man so eine App dort, die man betätigen kann. Eigentlich alles relativ gut organisiert, so scheint es zumindest. Die App wird aber zentral aus Mailand betätigt und mir ist bis heute nicht klar, wie die regionalen Leute dort wirklich einen Zugriff drauf haben, da Einfluss drauf zu nehmen. Ich glaube, der Einfluss ist nicht besonders groß. Jedenfalls gibt es in Livigno, eigentlich der Haupteinsatzort unserer Fahrer, verschiedene Orte wie der Olympic Village, also Olympisches Dorf, das waren 3 Hotels, wo die Sportler waren. Dann gab es eben dieses Sportzentrum, wo die Moguls waren, also die Buckelpiste und die Aerials. Und noch die andere Seite war der Snowpark, wo die anderen Events wie Halfpipe und so da aufgebaut waren. Und natürlich verschiedene Hotels, zwischen denen man dann theoretisch zumindest hin und her hätte fahren müssen. Ich also fahre mit meinem Auftrag nach Livigno am ersten Tag. Schön gemütlich, der hohe Wetter war bombastisch. Zunächst zum Olympic Village, dann wurde das verändert, warum auch immer, auf diesen Moguls Park. Und dann war ich unten an der Straße, da waren schon ungefähr 5 bis 6 Volunteers, also die gibt es wirklich in ausreichender Menge, sogar zu viel, genauso wie die Fahrer, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls hatten die eigentlich keinen Parkplatz für mich. Also trotzdem war ich da nun jetzt mal eingeteilt und woanders gab es anscheinend zumindest von denen nicht zu klären. Da haben die mir halt einen Parkplatz dann organisiert, der aber eben nicht an diesem Taxistand war. Und dann stand ich da mit meinem 8-Mann ja, Minivan, immerhin mit Blick auf die auf das Veranstaltungszentrum. Also ich konnte so genau auf diese Buckelpisten-Veranstaltung drauf gucken. Und ja, und die anderen mehreren Wagen, drei oder so, standen dann eben da in diesem Taxistand. Insgesamt habe ich wissentlich gesehen, dass die dreimal fahren mussten. Für irgendwelche Leute waren wir immer nach 10 Minuten schon wieder da, also so kurze Fahrten. Und ich bin nicht benötigt worden. Aber am ersten Tag, ich hatte 7 Tage Dienst, habe ich aber nichts groß gemacht. Ich habe ja auch dann den Wettkampf angeguckt und mir einen Kaffee getrunken, zwischendurch alles gut. Man durfte allerdings als Fahrer, weil man die Akkreditierung nicht hatte, nicht wie die anderen in diesen Veranstaltungsbereich rein. Auch nicht, wenn man gesagt hat, man kommt eine halbe Stunde vor Wettkampfende dann zu dem Parkplatz wieder zurück. Aber wir wurden ja eh nicht gebraucht, egal. Nein, wir hatten die Akkreditierung nicht. Also wir durften da nicht rein, hatten auch keine Toilette, mussten eine Toilette suchen. Also alles so ein bisschen komisch, zumindest mal für die Fahrer organisiert. Erster Tag. Zweiter Tag, bin ja dann wieder zurückgefahren, da insgesamt 5 Stunden am Tag zu meinem richtig, richtig schönen Albergo mit Blick ins Tal und abends dann Abendessen bekommen. Und also das war richtig schön. Aber so eine Familie quasi, die diese Herberge hatten und in der Karnevalszeit waren auch viele Aktionen dort. Also das habe ich richtig gut getroffen, wenn es auch ein bisschen weit weg war. Und auch die italienische Mama-Küche da auch intensiv ausgenutzt. Als zweiter Tag. Am zweiten Tag habe ich meinen Wagen in Empfang genommen. Nein, erstmal habe ich eine Dreiviertelstunde gewartet, bis überhaupt ein Wagen da war. Also es waren irgendwie alle Wagen, zumindest die Wagen, die fahren sollten, waren unterwegs oder noch nicht abgemeldet. Ich weiß nicht, jedenfalls haben wir gewartet. 3 andere hatten noch gar keinen Auftrag bekommen. Habe ich meinen Wagen bekommen, habe den fertig gemacht, hatte aber keinen Auftrag. Dann bin ich von diesem Matscheparkplatz, der ja inzwischen entstanden war, hochgefahren zum Café. Also da war unser, ja, so eine Art Kantine, eigentlich ein Café von so einem Sportzentrum. Habe mich da hingesetzt und bin tatsächlich den ganzen Tag über da sitzen geblieben. Also von vormittags bis abends, habe ich jetzt Abendessen noch dort bekommen und nicht ein einziges Mal benötigt worden. Dann habe ich aber natürlich viel an dem Tag mit anderen Fahrern gesprochen, die auch zahlreich, also bis zu 5, 6 saßen da teilweise rum, und die habe ich interviewt. Und die waren schon ein paar Tage länger dort und ich hatte einen, der hatte den letzten Tag, den 9. Tag, wohlgemerkt, und hat in allen 9 Tagen nicht einen einzigen Gast fahren müssen. An einem Tag hat er den Dingsbums genommen, den Wagen genommen, sich hingestellt und da kamen 2 Chinesen und die sahen so ein bisschen suchend aus, hat gefragt, ja, wollt ihr irgendwo hin, ja, zum Hotel, hier 2 Kilometer entfernt. Die hatten aber nicht die richtige Akkreditierung, aber egal, ich nehme euch mit. Das war sein einziger Einsatz und das Ähnliche bei allen anderen Fahrern auch und die hatten auch von anderen Fahrern gehört, die so gut wie keine Aufträge hatten. Ich habe auch die Erklärung dazu. Ich war ja in Paris und habe in Paris mit vielen Offiziellen auch gesprochen, mit vor allem Sportlerbetreuern und auch Volunteers. Und da gab es bis in die zweite Woche rein eigentlich die ganze Zeit Probleme mit dem Fahrdienst, sodass sogar Sportler zu spät zum Wettkampf kamen und teilweise Wettkämpfe verschoben wurden, weil der Favorit oder Mitfavorit ja nicht gekommen wäre. Die hatten sogar geplant, den Helikopter kommen zu lassen. Und zwar, weil der Fahrdienst wohl ziemlich schlecht organisiert war. Zu wenig Fahrer, schlecht organisierte Fahrer, schlecht ausgebildete Fahrer, Baustellen, die nicht bekannt waren, viel Stau, der nicht umfahren werden konnte. Und teilweise wurden dann sogar Polizeieskorten angefordert, um die notwendigsten Dinge dann eben doch noch zu erzielen. Jedenfalls glaube ich, das habe ich auch dann da in Levigneur gesehen, dass die Teams gesagt haben, hört mal zu, das geht mit dem Fahrdienst so nicht. Ihr müsst gucken, dass eure Sportler zum Wettkampf kommen. Also guckt nach euren eigenen Autos. Weil auf dem Parkplatz, wo ich da stand, in Levigneur am ersten Tag, stand dann Team Kanada mit 2 Autos, Team Schweiz mit 3 Autos, Team, also mehrere Teams standen da rum. In anderen Parkplätzen habe ich hinterher gesehen auch. Also die haben sich quasi selbst eingedeckt, was natürlich dazu geführt hat, dass sie ihren eigenen Fahrdienst hatten und den offiziellen IOC Winterspielfahrdienst eben nicht benötigt hatten. Ich habe mir das also 2 Tage angeguckt, dann habe ich erstmal 2 Tage freigenommen, weil mir das zu doof war und habe gesagt, komm, die nächste Woche habe ich nochmal 3 Dienste, gucke ich mir das einfach auch nochmal an. War dann schön Skifahren in Italien, Einmal abends auf der längsten Nachtski- oder Flutlicht-Skipiste Europas mit 6,5 Kilometern, um so ein bisschen einzugrooven ins Skifahren. Am nächsten Tag war ich dann in Valmalenco, einem kleinen Skigebiet mit Blick auf die 4000er der Bernardino-Gruppe. Und auch ein schönes Skigebiet, muss ich sagen. Klein, aber hat echt Spaß gemacht. Und da bekam man eben auch noch Mittagessen für ein Apfel und ein Ei dazu. Überhaupt Essen in Italien ist traumhaft. Also vernünftige Preise, Mengen, fast zu viel und immer lecker. Und Espresso besser als überall. Und also das war schon richtig schön. Dann bin ich am Wochenende in Mailand gewesen beim Eishockey mit Isabel und Live und am Sonntag dann als Zuschauer bei Olympia. Da komme ich dann aber später nochmal drauf zurück. Also, dann habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich 4 Tage frei gehabt, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Bin also am Montag dann dahin nach Livigno und da war schon klar, dass ich musste früh losfahren. Es hat über Nacht geschneit und es kam Schnee und es war viel Schnee angekündigt. Also, es ist viel Schnee zwischen 10 und 25 Zentimeter, was ich nicht so viel finde, aber egal. Jedenfalls war ich dann da dort und erstmal war dann Pause, weil nicht klar war, ob wir überhaupt losfahren, wohin wir fahren, ob wir nach Livigno hochkommen oder nicht. Oder es war eigentlich gar nichts richtig klar. Da war auch wieder so eine Stunde Pause dann dazwischen. Da habe ich meinen Wagen dann doch endlich irgendwann bekommen, den aus dem Schnee freigeschippt. Also da waren so schon so 15 cm auf den Wagen drauf, die Bilder gemacht, die man machen musste und habe dann Einsatz bekommen nach Livigno. War gerade aus Bormio raus, war in Val di Dentro, ein Nachbarort, wo wir später auch dann noch Urlaub gemacht haben. Und dann waren überall die Schilder, also die Tage davor stand Winterbereifung oder Schneeketten. Das heißt also Winterbereifung am Auto oder Schneeketten im Auto. Aber an dem Tag war es zum ersten Mal, weil ja Schnee auf der Straße war, auch unten im Tal schon, dass auch ab der gewissen Höhe, also Richtung Pass und nach Livigno, die Schneeketten am Auto, also an den Reifen, montiert mitgeführt werden müssen. Da ich aber keine Schneeketten an meinem Wagen hatte, an meinem Einsatzwagen, habe ich natürlich dann gefragt, hört mal zu, wie ist das? Ich habe keine Schneeketten. Soll ich jetzt trotzdem fahren, Augen zu und durch? Oder darf ich nicht fahren? Oder wie sieht das aus? Reichen die Winterreifen? Nee, komm mal zurück. Ja, und da habe ich meinen ersten und einzigen Gast gehabt, weil auf dem Rückweg habe ich dann eine Viertelstunde später oder vielleicht 20 Minuten später, habe ich einen weiteren Volontier gesehen. Der stand dann am Anfang, als ich an ihm vorbeifuhr, auch schon da. Ich fragte immer zu, auf was wartest du? Ja, auf den Bus, der kommt nicht, dreiviertel Stunde schon nicht. An dem Tag kamen fast keine Busse, auch für Zuschauer schlecht und weil es einfach ein bisschen geschneit hat. Dann hören die einfach zeitweilig auf zu fahren. Anderes Thema. Ich zurückgefahren in meine Einsatzstelle. Und dann hieß es, ja, da oben in Livigno viel Schnee, manche trauen sich nicht zu fahren und die brauchen jetzt Schneeketten, weil die Schneeketten alle in Bormio sind. Also man muss sich vorstellen, die haben in einem Wintergebiet, wo es schneien kann, wo sogar Schnee angekündigt war, wo die Autos jeden Abend zurückfahren nach Bormio, es nicht geschafft, über Nacht alle Autos, die dann im Einsatz sind, mit Schneeketten auszurüsten. Und die hätten auch genug Schneeketten gehabt, aber die lagen halt in der Halle und nicht im Auto. Ja, fragt man sich auch, wie kann sowas sein? Jedenfalls haben wir dann 5 Schneeketten mitbekommen, also für 5 Autos Schneeketten. Und dann bin ich mit einem als Beifahrer hochgefahren, ein Italiener, der auch jetzt schon 6 Tage da war, auch noch keinen Kunden hatte oder einen Gast hatte, glaube ich, gehabt, für 3 Kilometer, irgendeinen vom Nationalen Olympischen Komitee aus irgendwo. Und das war sein einziger Gast. Und der hat auch gehört, dass eben keine weiteren Leute Gäste haben. Ich bin ja nicht gefahren, ich war Beifahrer. Wir haben ein bisschen gequatscht auf Italienisch, ein paar Wörter, eher ein bisschen Englisch. Ich kann Italienisch ganz gut verstehen, aber nicht sprechen. Und er kann Englisch ein bisschen verstehen, aber nicht sprechen. Ging also ganz gut. Und sind wir da angekommen in Livigno bei einer Hauptstelle, die es dann dort auch gibt. Und die haben dann dort gesagt, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was los ist. Diese eine, die Schneeketten brauchte, die ist quasi allein zu euch gekommen. Wir haben keine Fahrer, weil auch keine Wettkämpfe sind, weil die sind verschoben worden. Und und ich hätte ja auch kein Auto, also ich könnte mich jetzt in Livigno aufhalten und dann mit dem einen Fahrer zurückfahren nachmittags um 17 Uhr. Wäre noch in meinem Schicht gewesen. Oder, da habe ich gesagt, komm, also alles klar, ich komme um 17 Uhr zurück und ich gehe ein bisschen spazieren, gucke mir den Ort an, besorge mir vielleicht schon einen Skipass und, hatte ich einen Tag vorher schon, Quatsch. Guck mich ein bisschen um und komme dann wieder. wieder. Dann sind wir noch essen gegangen. Das war in Livigno gut organisiert. In Livigno haben die Leute nämlich Housing bekommen, also Unterkunft, umsonst und jeden Tag 3 Essen. Also vom Roten Kreuz wurde das organisiert, weil einfach Livigno so teuer ist, dass sich da keiner der Volunteers irgendwie eine Unterkunft hätte leisten wollen, da ja eh Volunteer umsonst ist. Ich dann also mit dem Essen gegangen, zurückgegangen und meinte, nee, wir haben immer noch nichts für dich zu tun. Aber wir haben hier Mädel da, die musste eh nach Bormio zurück, ob ich mit der nicht zurückfahren konnte. Und ich, klar, fahre ich mit der zurück. Wieder als Beifahrer zurückgefahren. Also, ersten Tag eigenes Auto, immerhin ein bisschen was gefahren, was gesehen, kein Gast. Zweiten Tag Auto nur bis 50 Meter auf einen anderen Parkplatz gefahren, nicht einmal aus dem Gelände gefahren. Dritter Tag einmal kurz losgefahren, nicht gebraucht worden und dann zweimal als Beifahrer gefahren und wieder nicht gebraucht worden. Das war wirklich ein bisschen gebraucht, muss man sagen. Und da habe ich dann auch nochmal im Café ein bisschen Pause gemacht hinterher, habe noch ein paar Leute interviewt und dann waren auch weitere Fahrer, die alle schon Hals hatten so ein bisschen, warum sie nicht gebraucht werden und wieso das da alles so komisch läuft. Dann habe ich mir schon gesagt, komm, ich mache die nächsten 2 Tage auch noch frei. Ich mache das so nicht mit. Ich mache mir schön, 2 schöne Tage bei mir in meinem Albergo, gehe da spazieren, wandern, fahre im Schnee oben mit meinem Defender und guck mal, wie es dann da einfach so ist. Habe ich natürlich da nicht noch nicht gesagt, sondern am nächsten Morgen angerufen, mich abgemeldet und dann waren dann nach 3 Tagen, eigentlich waren dann 7 Tage geplant, war dann mein Driverdienst da, für den ich nicht benötigt würde, wurde dann letztendlich von mir beendet. Kurz noch ein paar Gedanken zu dem ganzen, sag ich mal, ja, Volunteer- und Organisationsthema in den Olympischen Spielen. Also ich muss sagen, wenn man umsonst an einer Organisationsgeschichte teilnimmt, dafür seinen Urlaub opfert, sogar noch Unterkunft bezahlt, jeden Tag 5 Stunden Auto fährt und da im Stau steht und alles Mögliche, dann sollte man versuchen, diese Leute mit Geldwerten Vorteilen zu füttern. Das heißt also ganz klar, die Buskarten für alle Busfahrten, nicht nur für eingeschränkte Busfahrten. Der Zugang, wenn man gar keinen Dienst hat, zu allen Events, wo man natürlich dann irgendwo an der Seite steht und zuguckt, wie die anderen Volunteers auch. Und nicht wie Menschen dritter Klasse behandelt zu werden. Einmal auf dem Parkplatz, man muss sich vorstellen, das ist jetzt auch wieder ein Zuschauerding. Da sind Parkplätze in die Landschaft reingerammt worden, in Überschwemmungsgebiete von Flüssen, also wo dann bei der Schneeschmelze eigentlich das Wasser durchfließt, wo nachmittags, wenn die Sonne geschienen hat, teilweise 10, 12, 13 Grad Matsche ist. Und da werden die Offiziellen, am ersten Tag durfte ich nach vorne parken, ungefähr 1 Kilometer weit hinten durch die Matsche gepackt. Mit seinen Uniformsachen muss man durch die Matsche stopfen. Die schaffen es nicht, durchgängig Wege, so Stege zu bauen. Also unfassbare Zustände für die, ich muss sagen, für die Zuschauer auch. Und das komme ich später darauf. Und für die Volunteers und teilweise auch für die Sportler. Ich habe ja auch mit Volunteers gesprochen, die bei den Sportlern in diesem Olympic Village waren und auch an den Wettkämpfen gewesen sind. Und man hat es ja auch in den Medien gehört. Also auch Sportler werden eigentlich im Prinzip nur wie moderne Gladiatoren mehr oder weniger, ausgenommen will ich nicht sagen, aber durchaus teilweise merkwürdig behandelt. Wer hofiert wird, sind die VIPs. Das hat man also dann auch, als ich ja ein VIPs-Zuschauer war, gesehen. Also denen wird quasi der Arsch nachgetragen. Aber da komme ich dann später drauf. Was ich jetzt noch mal einmal kurz als nächsten Programmpunkt habe, ist, und das wird vielleicht auch noch mal in Zukunft, weil Tatort Gesundheit ja immer Sport auch mit einbeziehen muss. Und man muss tatsächlich nach den 2 Folgen mit Hajo Seppel, Doping und meinen Erfahrungen bei Olympia und überhaupt, was man so alles mitbekommt, ja hinter das Schild Leistungssport und Gesundheit ja durchaus ein Fragezeichen machen, ob Leistungssport, zumindest Hochleistungssport, überhaupt noch gesund sein kann. Und trotzdem ist der Sport, den wir uns anschauen, den wir uns alle als Sportfans anschauen, schon irgendwo ein Vorbild. Ein Vorbild, auch mal Sport nachzuüben oder zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr Skifahren und eine Skistunden nehmen und natürlich kann ich nicht so gut fahren wie von allem, aber ich möchte besser Skifahren. Also Sport auszuüben wird nicht bei allen, aber zumindest bei den Menschen meiner Kategorie wird Leistungssport auch zur Motivation verwendet. Wenn da natürlich betrogen und gelogen und gedopt und missbraucht und wird, dann ist das natürlich kritisch. Und in diese Richtung geht es nochmal ein Bericht
mit Hajo Seppelt, der auch einen Fall anspricht, den ihr auch aus der vorletzten Folge schon kennt. Und hört doch einfach rein.
Doping-Experte Hajo Seppelt ist bei uns. Und Hajo, wir müssen über die italienische Biathletin Rebecca Passler sprechen. Mhm. Die wurde positiv getestet vor den Olympischen Spielen. Und kurz vorher wurde gesperrt, ist in Berufung gegangen und darf nun doch bei diesen Heimspielen antreten. Was genau ist passiert?
Also es gab eine Berufung vor dem Schiedsgericht der italienischen Anti-Doping-Agentur. Ich habe nicht damit gerechnet mit dieser Entscheidung, aber tatsächlich ist sie jetzt quasi freigesprochen worden. Es ging darum, dass sie behauptet hat, dass quasi durch Kontamination, durch Verunreinigung sie positiv getestet worden ist. Das sei im Haushalt zu Hause, da wo sie mit ihrer Mutter wohnt, passiert. Das gibt es ja öfter, diese Erklärung. Und in diesem Fall hat offensichtlich man in Italien dieser Geschichte geglaubt oder hatte ja vielleicht auch glauben wollen, ehrlicherweise. Jedenfalls ist sie damit durchgekommen und deshalb darf sie jetzt wieder antreten. Das ist ganz simpel.
Das ist ja schon interessant, ne? Weil Verunreinigung wird ja im Dopingrecht auch sehr häufig als Argumentation verwendet. Ja? Und warum jetzt in Ihrem Fall auf einmal zurecht?
Das weiß ich ehrlicherweise nicht, das kann ich nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, was da passiert ist oder was angeblich passiert ist in dieser Verhandlung. Sie hat steif und fest behauptet, dass sie zusammen mit ihrer Mutter an einem Tisch gesessen habe, der sei reichlich gedeckt gewesen und da stand auch ein Nutella-Glas drauf. Und dieses Nutella-Glas, aus dem hätten sich Mutter und Tochter bedient mit demselben Löffel. Und da die Mutter Brustkrebs hat und ein Brustkrebsmedikament nehmen soll, muss die Mutter, so wurde behauptet, angeblich diesen Löffel auch beispielsweise für das Einnehmen, versteht man nicht, wie das geht, dieser Tablette benutzt haben. Vielleicht hat sie sie geteilt mit dem Löffel oder so, ich weiß das nicht. Hört sich ein bisschen an wie eine Räuberpistole, ehrlicherweise. Und dadurch sei es zu diesem positiven Test gekommen. Normalerweise wird man bei solchen Erklärungen eher vorsichtig. Und deswegen bin ich jetzt auch vorsichtig und sage, es wundert mich schon sehr, dass ein italienisches Gericht eine italienische Biathletin freispricht. Das ist wirklich ungewöhnlich, dass in solchen Fällen so schnell man zu einem Urteil unschuldig kommt. Da gibt es ganz andere Fälle, wo es anders gelaufen ist.
Genau, das ist ja das Interessante. Also bei anderen ist immer noch keine Entscheidung gefallen. Die Athletinnen und Athleten sind weiterhin gesperrt, dürfen teilweise bei diesen Olympischen Spielen auch deshalb nicht antreten. Und dann gibt es eben diesen Fall einer italienischen Biathletin, wo es dann auf einmal ganz schnell geht.
Da kann man natürlich die eine oder andere Frage stellen, das tue ich auch. Und möchte dabei anmerken, beispielsweise italienische Tennisspielerin, die ist mal für 10 Monate gesperrt worden, wegen Letrozol, so heißt das Mittel. Eine belgische Radfahrerin war sogar 2 Jahre aus dem Verkehr gezogen worden. Das sind Verfahren, die sich sehr in die Länge gezogen haben. Da gab es Berufungen und dann Wiederaufnahmen. Am Ende kam es zu diesen Urteilen. Mir ist kein einziger Fall bisher bekannt, bei dem das Mittel Letrozol am Ende mit der Argumentation der Kontamination eines Brustkrebsmedikaments plötzlich das Eingang in den Körper gefunden hat, dass man damit durchkommt. Es ist aber hier so und wenn das Schule macht, bin ich ein bisschen skeptisch, wie es dann mit den Hebeln im Anti-Doping-Kampf aussieht. Dann könnte ja, wenn man es jetzt mal zuspitzt, jeder kommen und sagen, also bei mir war es auch eine Verunreinigung.
Ja, weil das ist ja auch die Frage, ne? Also solche Fälle, kann ja auch sein, dass das auch bei anderen Athleten dann auch so ein bisschen das Vertrauen in die Anti-Doping-Justiz untergräbt.
Absolut. Und deswegen muss man hier sehr fein differenzieren. Es gibt tatsächlich Fälle von Kontamination. Man muss aber immer genau gucken, welche Substanz ist betroffen. Wie erklärt der Athlet es, dass es dazu gekommen ist? Diese Geschichte hier finde ich ein bisschen merkwürdig, dass dann viele andere sagen, ja, wenn das hier so läuft, dann verstehe ich nicht, wie noch an sauberen Sport glauben kann. Wir müssen aber auch sagen, noch ist die Geschichte nicht zu Ende, auch wenn manche jetzt plötzlich sagen, ja, jetzt sind alle Messen gelesen, so einfach ist es nicht. Es gibt immer noch die Möglichkeit für die Welt-Anti-Doping-Agentur beispielsweise, Einspruch einzulegen gegen dieses Urteil, ob sie es dann tun wird am Ende und sich damit auch mit dem IOC anlegen wird, denn die haben ja heute auch gesagt, für uns ist eigentlich jetzt alles klar, lass uns wieder nach vorne schauen. Da bin ich gespannt. Auch übrigens die Biathlon Integrity Unit, das ist also die Investigativabteilung des Internationalen Biathlonverbandes, könnte das theoretisch noch tun. Die haben so vorsichtig gesagt, bislang gehen wir davon aus, es ist so, aber das Wort bislang beinhaltet ja auch, es könnte noch anders kommen.
Also Ende irgendwie noch offen? Ne?
Nicht ganz offen, würde ich sagen, aber zumindest noch nicht hundertprozentig sicher.
Eine Restchance so ist da, sagen, dass der Fall dann doch nochmal aufgerollt werden könnte, aber es ist nicht die einzig merkwürdige Geschichte, die man schon gehört hat in der Geschichte des Dopings.
Das kann man so sagen, in der Geschichte des Dopings, überhaupt in der Geschichte des Betrugs. Mhm. Wir haben uns gedacht, es wäre mal interessant für die Zuschauer, mal zu lernen, zu erfahren, was es denn sonst noch so gibt im Dopingbereich oder auch so im Graubereich oder wenn es um andere Dinge geht, die den Körper und die Ausrüstung betreffen. Wir zählen das mal auf, was es da so alles gibt.
Ja, es gibt einige Beispiele.
Anzüge manipuliert, im Skispringen, verstärkte Nähte im Rückenbereich, stabilere Flugphase. Spritzen zur Penisvergrößerung, berichten Insider, oder Schaumstoffeinlagen im Schritt. Mehr Stofffläche, mehr Auftrieb. Atemmasken oder Zelte mit weniger Sauerstoff, Simulation von Höhentraining für verbesserte Ausdauer. Bestimmte Gase, die Sportler inhalieren, sollen den gleichen Effekt haben, nur ganz schwer nachweisbar. Eingesetzt in Winter- oder Sommersportarten. Jahrelang unentdeckt geblieben, versteckter Antrieb im Rahmen, Motordoping im Radsport. Spezielles Skiwachs zum noch besseren Gleiten. Bei Olympia jetzt schon aufgeflogen, zwei Südkoreanerinnen. Hochdosierte Infusionen von Mitteln zur Regeneration. Verbotslimits überschritten. Die Methode kaum nachzuweisen. Unter Vorwänden eingesetzt Asthmamittel, die unter anderem die Atmung verbessern. Ärzte erteilen Genehmigungen, obwohl die Sportler häufig gar kein Asthma haben. Mittel und Methoden, manche verboten, manche nicht nachweisbar, manche erlaubt, aber höchst umstritten.
Ja, und Betrugs- und Dopingmaschen, die entwickeln sich ja auch konstant weiter. Wie ist sowas überhaupt nachzuvollziehen bzw. nachzuweisen, wenn es sich um Doping oder Betrug handelt?
Das ist manchmal sehr schwer, denn wir haben das ja in den Beispielen hier gesehen. Die Leute sind ja nicht beim Wettkampf dann plötzlich unterwegs mit irgendwelchen merkwürdigen Dingen, wie beispielsweise Atemmasken, sondern das machen die alle vorher. Und wenn man dann im Körper das nicht nachweisen kann, wie soll das dann funktionieren? Da muss man die schon in flagranti erwischen. Das passiert aber sehr, sehr selten. Ja, und was bei den anderen Geschichten zu sagen ist, beispielsweise die Anzüge mit den verstärkten Nähten, ist man dann irgendwann mal drauf gekommen. Ich möchte nicht wissen, wie lange die das gemacht haben beispielsweise. Oder wir haben es mitbekommen, was völlig absurd klingt, eine quasi Penisvergrößerung, ja, um die Fläche beim Skispringen zu erhöhen. Das sind alles Dinge, auf die muss man erst mal kommen und dann muss man sie verfolgen. Und es gibt momentan ja nur die Verbände selbst, die Sportverbände selbst, die auf sowas achten. Das passiert mehr als früher. Aber ich glaube, bei weitem nicht genug. Ich denke mal, die Dunkelziffer ist unheimlich, weil, wie gesagt, da muss man Personal für haben, die nachgucken, die das alles tun. Und die Verbände sind ja häufig auch ein bisschen so im Interessenkonflikt. Auf der einen Seite sollen sie den Sport vermarkten, positiv verkaufen, für Schlagzeilen sorgen und solche Dinge sind halt negativ. Das wirkt sich natürlich auch auf die Popularität einer Sportart womöglich aus. Und deswegen glaube ich, dass es besser wäre, wenn es eine Organisation von außen gäbe, die sich einer solchen Sache, nämlich des Betrugs im Sport, genauer annimmt, weit über das Doping hinaus.
Das heißt, eine übergeordnete Organisation, die auch über den Verbänden steht und das alles eben auch neutral einschätzen und verfolgen kann, die gibt es momentan gar nicht. Gibt es Bestrebungen, dass es eine geben wird?
Es gibt ja eine, die ist aber aus meiner Sicht durchaus abhängig vom Sport, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Die kümmern sich aber ausschließlich um Doping. Und die sagen auch, wir sind nicht zuständig, wenn es beispielsweise um solche Anzüge geht. Das ist nicht unser Beritt. Mhm. Das sollen andere machen. Das machen bisher nur die Verbände. Es gibt inzwischen, auch deshalb, weil ja Matchfixing, also Wetten beispielsweise, Sportbetrug auch eine große Rolle spielt und andere Dinge, die im Sport passieren, schlimme Sachen, sexualisierte Gewalt, ein Riesenthema. Da gibt es Überlegungen, neue Institutionen zu gründen. Und was die Korruption an sich betrifft, da gibt es die Überlegungen, eine Welt-Antikorruptionsagentur im Sport zu gründen. Mhm. Das fordern kritische Beobachter schon seit längerem. Die Zeit ist nach meinem Eindruck längst reif dafür. Das heißt aber, der Sport muss wieder Kompetenz abgeben. Und eines wollen Sportfunktionäre nicht so häufig und nicht so gerne: Kompetenz und Macht abgeben. Meistens wollen sie lieber sich selbst kontrollieren.
Hajo, ich glaube, das ist ein Thema, über das könnten wir noch länger reden. Aber wir haben auch noch Medaillenentscheidungen, die heute fallen. Aber vielen Dank für deine Einschätzungen und vor allen Dingen für dein Update im Fall Rebecca Passler, die italienische Biathletin, die eben doch antreten darf, obwohl sie positiv getestet wurde, aber ist eben erfolgreich in Berufung gegangen. Aber wer weiß, was da noch kommt.
Schauen wir. Ja, meine Rede. Unabhängige Kontrollen. Unabhängige Kontrollen, wie bei der WADA, nun auch nicht unbedingt möglich. Da kommt nachher auch noch eine ganz spannende Geschichte zu, wie man denn wirklich unabhängig ist oder nicht unabhängig ist. Und bei der letzten Folge ja auch, dass Gelder für die WADA gestrichen worden sind. Also der Versuch, Unabhängige Kontrollen durchzusetzen in vielen Bereichen scheitert eben oft an den Funktionären, die natürlich sich schön in ihren Funktionen und Pöstchen eingerichtet haben. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne berichten über meine Zeit als, nicht als Volontär, sondern ich hatte ja ursprünglich geplant, als Zuschauer zu den Olympischen Spielen zu gehen und eben auch als Sportler, also als Hobbysportler, selbst Skifahren zu gehen. Ich hatte gerade berichtet, ich hatte schon während meiner Zeit als Volontär 2 Tage freigenommen und war schon Skifahren in 2 Skigebieten und war dann an dem Sonntag, nachdem ich in Mailand besichtigt habe, sehr schöne Stadt, kann ich euch nur ans Herz legen. Auch dort war eigentlich nur um den Dom herum und an den Wettkampfstätten so ein bisschen Olympia. Also ein richtiger Olympia-Flair, haben ja viele auch gesagt, habe ich in Mailand jetzt nicht so richtig feststellen können. Eigentlich von den Städten, die ich gesehen habe, vor allem in Livigno. Da war schon irgendwie eine gewisse Olympiastimmung vorhanden. Jedenfalls habe ich dann am Sonntag in Livigno mir Karten gebucht für, was war das überhaupt? Das war Snowboard Cross im Mixteam, aber auch olympische Entscheidungen, also für Medaillen und abends noch das Big Air Qualification. Und habe da so ein englisches Grüppchen kennengelernt und haben im Prinzip da richtig nett gequatscht. Das ist überhaupt, deshalb kann ich auch dieses Olympia-Event oder überhaupt Events, internationale Events, wie ach, überall Olympiade, Sommerolympiade, Weltmeisterschaften, Quatsch mit den Leuten. Ihr lernt dort Leute kennen, die aus aller Herren Länder kommen, natürlich meistens Europa, wenn es in Europa stattfindet. Und man kann mit denen quatschen. Es ist echt schön, mit denen sich auszutauschen, was denn so, was sie am Sport so reizt, was am Event, und dass es manchmal durch die Party außenrum ist. Manchmal ist es aber auch nicht die Party, sondern es ist eher ja, die Mannschaft gewinnen zu sehen oder auch die Sportler aus der eigenen Nation gewinnen zu sehen. Also gewisser Nationalstolz ist dabei. Jedenfalls an dem Tag habe ich mit diesem Grüppchen viel gemacht und habe dann das englische Mixteam gewinnen sehen mit dem, wie ist der noch? Oh, Nightingale, genau. Mit dem Hugh Nightingale und seiner Partnerin. Und abends hat dann auch noch, während wir die Qualifikation geguckt haben, haben auch noch der Skeleton-Mann hat auch noch gewonnen, oder war es ein Mixteam, ich weiß es gar nicht, auf alle Fälle haben die auch noch eine Medaille gewonnen. Und 2 Goldmedaillen an einem Tag mit einem Grüppchen aus Großbritannien, und Goldmedaillen für Großbritannien sind jetzt nicht so häufig bei Winterspielen, das war schon irgendwie lustig. Ich habe natürlich auch mit anderen gesprochen aus Norwegen und aus Schweden, und man kommt mit vielen ins Gespräch, und das im Rahmen von wirklich hohen Höchstleistungen, außerhalb jetzt der Volontier- und Organisationsgeschichte. Ich habe natürlich immer ein Auge drauf gehabt und geschaut, wie läuft das bei den Volunteers sonst so ab. Viel zu viele Volunteers aus meiner Sicht. Man müsste die eigentlich bezahlen, dann könnte man auch mit weniger auskommen. Die stehen sich quasi auf den Füßen rum und langweilen sich. Habe auch gefragt, manche waren, ja, das ist eigentlich wirklich zu viel Leute. Sie würden viel lieber weniger Leute haben, mehr zu tun haben. Aber es ist ja umsonst, außer die, ja, die Uniform, die wahrscheinlich von Salomon dann auch noch gesponsert wird. Ja, und da bin ich natürlich dann in der zweiten Woche, die ich da war, oder in der dritten Woche ja fast, noch bei mir im Ort. Ich bin ja umgezogen dann nach meiner Volunteerszeit nach Val di Dentro, also in die Nähe von Bormio, und habe dann auch noch die Skigebiete dort, wie zum Beispiel die gegenüber, San Colombiano und Cima Piazzi, das ist quasi direkt gegenüber von unserem Haus gewesen, ein kleines Familienskigebiet, auch sehr schön, für einen Tag, jetzt nicht für mehrere Tage. Santa Catarina war nichts Olympisches, kann ich aber nur empfehlen, sehr anspruchsvolle, jetzt nicht überanspruchsvolle Pisten, aber schön anspruchsvolle Pisten, leeres Skigebiet, schnelle Gondeln, schnelle Sessellifte, also wirklich schön. Und dann war ich natürlich mit Isabel und ihrer Mitbewohnerin aus Genua, die kam aus Genua an, noch 3 Tage in Livigno, bin da Ski gefahren und habe natürlich dann auch vorher noch, bevor die gekommen sind, die letzten olympischen Events gesehen, wie Aerials und Snowboard Cross. Ich habe live gesehen, wie unsere deutsche die Goldmedaille gewonnen hat. Hatte ich auch nicht gewusst, hatte ich gehofft. Jetzt habe ich wieder mal eine Goldmedaille gesehen. Aber ich muss sagen, ich werde 2 Dinge in Zukunft machen. Ich werde erstmal versuchen, doch näher am Geschehen zu sein, nicht so weit weg zu wohnen. Da muss das Budget eben irgendwie rechtzeitig aufgestockt werden. Ich werde auch bei den nächsten Winterspielen, falls ich dahin fahren werde, die sind in Frankreich, auch wieder zu den Skiakrobaten und Snowboardern gehen, weil einfach da der Flair und die Stimmung am besten ist. Und ich werde natürlich immer auch dann selber Sport machen. Also eigentlich ist das selber Sport machen ja ohnehin die Triebfeder gewesen. Und das nur zu verbinden mit einem Großereignis, wo ich sagen muss, ambivalent. Und was ich zu Olympia als solches zu sagen habe, dazu komme ich dann im letzten Abschnitt nachher nochmal zu. Jetzt aber nochmal ganz kurz Hajo Seppelt mit einem Erlebnis, das ja fast unfassbar ist. Also wie im Sportfunktionärstum Zensur betrieben wird, hört doch rein.
Ja, und Hajo Seppelt ist bei uns. Hajo, wir haben vor 2 Tagen darüber gesprochen. Seitdem ist offensichtlich einiges passiert und wir haben auch gehört, es wird weiter recherchiert. Politik und DOSB sind angehalten, jetzt auch was zu tun. Aber was heißt das denn in der Konsequenz? Was wird passieren?
Früher das Bundesinnenministerium, jetzt ist es die Staatsministerin im Kanzleramt, also direkt bei Friedrich Merz, Christiane Schenderlein. Die prüfen jetzt quasi, ob die jährlichen Zuwendungen, die zum Beispiel die DESG bekommt, ob die jetzt irgendwie möglicherweise nicht richtig verwaltet worden sind, ob da möglicherweise Dinge gelaufen sind, die rechtswidrig sind. Das ist schon ein ganz schön harter Vorwurf. Beispielsweise im Jahr 2024 bekommen die rund 1,6 Millionen Euro jedes Jahr. Natürlich ist das nur ein Teil des Geldes. Die DSG muss auch gucken, ob sie andere Geldquellen erschließt. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig für die. Und insofern ist es wirklich jetzt 5:12 bei denen. Wir haben natürlich auch jetzt bei Matthias Große wieder angefragt. Wir wollten wissen, wie steht er denn dazu? Auch jetzt wieder keine Reaktion vom Präsidenten der DSG. Die haben jetzt angekündigt, eine Pressekonferenz nach Olympia in Berlin. Da würde man vollumfänglich berichten, was Sachstand ist, was Lage der Dinge ist. Aber schon ein bisschen merkwürdig alles, ehrlicherweise, dass sie jetzt quasi hier nichts sagen. Das lässt natürlich auch bei uns einige Fragen offen.
Wir haben ja die juristische Einschätzung gehört, dass die Athleten den Anspruch haben, ihr Geld zurückzufordern. Wie ist da das genaue Prozedere?
Also, jetzt ist quasi eine Situation eingetreten, die es möglicherweise so im deutschen Sport noch nicht gegeben hat. Athleten haben jetzt das Recht, Summen, die sie verauslagt haben oder sie glaubten, nicht mehr zurückzubekommen, zurückzufordern bei einem Verband. Übrigens interessant, das gilt nicht nur für die Eisschnellläufer, auch in anderen Verbänden, zwar nicht in dem Ausmaß offensichtlich, aber auch dort gab es solche Zuschüsse seitens der Athleten, also Teilnahmegebühren heißt es bei der DESG. Und die können sie jetzt quasi vor einem ordentlichen Gericht einklagen. Das heißt, der Verband, die DESG, gegen die Athleten. Und dafür haben sie übrigens 3 Jahre Zeit, also rückwirkend, denn das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, das sagt, 3 Jahre lang kann man das machen, dann tritt die Verjährung ein. Das gilt also ab jetzt. Ich bin gespannt, ob Athleten sich trauen. Bisher sind sie ja sehr ängstlich, zurückhaltend. Aber ich könnte mir schon vorstellen, da wird es jetzt eine Initialzündung geben. Und das ist natürlich für den deutschen Sport was ganz Neues, dass Athleten jetzt aufbegehren vor Gericht, wenn es so kommt, in dieser Art und Weise.
Insofern, Hajo, sind wir sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank für den Moment.
Ja, und was ich euch jetzt zu erzählen habe, das lasst euch mal bitte auf der Zunge zergehen. Da wird dann nach den Olympischen Spielen, muss jetzt so 10 Tage her sein, diese ja von der Eislauf-Schnelllauf-Union Deutschlands, also Eisschnellläufer sind darunter organisiert und haben auch dann Gebühren bezahlt für ihre Wettkämpfe. Das wusste ich auch nicht, dass die Sportler quasi aus welchen Töpfen auch immer ihre Wettkämpfe bezahlen, teilweise zumindest. Wird diese Pressekonferenz anberaumt und Hajo Seppelt und Kollegen aus seinem Team möchten natürlich einfach nur daran teilnehmen und vielleicht auch kritische Fragen stellen. Da wird denen tatsächlich als offizielle Mitglieder der Pressegemeinschaft ARD-Mitglieder als ARD-Doping-Experte, aber natürlich auch als Investigativ-Journalist, wird diesen ja, bekannten Journalist, Hajo Seppelt und Kollegen, der Zutritt verweigert. Also, dass man da nicht die Alarmglocken klingeln hört und sagt, wir brauchen unabhängige Kontrollorgane, was im Sport, im Leistungssport, in dem Sport, wo auch viele Steuergelder reingehen, passiert. Also spätestens jetzt weiß man eigentlich, was da ist. Hört rein. Ich versuche noch ein paar Sachen unten in die Shownotes mit reinzupacken, wenn ich was Neues dazu finde. Aber das ist natürlich eine krasse Geschichte. Jetzt möchte ich, bevor ich dann ganz am Schluss noch den Klingbeil sprechen lasse, mit einem Interview, also mit dem ausführlichen Interview, wie er Olympia sieht und wie er das Ganze einordnet für 2036, 40 oder 44, selbst noch ein paar Dinge loswerden. Und zwar, warum Olympia und Tatort Gesundheit? Hatte ich schon angedeutet, ich finde Gesundheit, also Olympia ist ja Sport. Jugend der Welt, vereinigt euch, trefft euch und messt euch. Oder so ähnlich ist, glaube ich, in dem Olympischen Eid mit drin, so ähnlich. Also Jugend der Welt. Das heißt, Jugend der Welt soll sich in der Zeit der Olympia, also die Olympiade ist ja die Zeit zwischen zwei Olympischen Spielen. Wissen auch viele nicht. Also Olympiade sind die 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen. Und in dieser Olympiade sollen sich die Jugend vorbereiten, bei den nächsten Olympischen Spielen oder bei den übernächsten Olympischen Spielen eben teilzunehmen, sich zu messen, ehrlich, ja, brüderlich, schwesterlich, gucken, wer der Stärkere ist. Kitius, Altius, Fortius. Was ist jetzt Kitius? Schneller, höher, weiter. Auch so ein Motto von dem olympischen Gedanken. Ja, Coubertin hat es ja letztendlich wie bislang in die, ich glaube sogar noch 80er Jahre. Ich glaube, 84 war das erst, die ersten Olympischen Spiele mit Profis. Oder war es sogar erst 88 in Seoul? Ich weiß es nicht, müsste ich mal nachgucken. Jedenfalls waren ja ganz lange Profis gar nicht zugelassen, sondern nur Amateure. Da hat sozusagen der Zeitgeist irgendwann gesagt, ja, die Amateure, die dann doch keine Amateure mehr waren, weil es dann Staatsbedienstete waren. Also das wurde sehr, sehr verwässert. Der Gedanke von Coubertin aber zu sagen, dass das Sportler sind, die sich ohne finanzielle Gedanken, ach, das ist einfach eine alte Zeit, das ist schwierig. Und dennoch, weil es eben so schwierig ist, weil viel Geld damit verdient werden kann, zum Beispiel, wie kann es sein, dass in Deutschland eine Goldmedaille 30.000 Euro wert ist? Inzwischen sogar steuerfrei. Aber der italienische Goldmedaillengewinner, die italienische Goldmedaillensiegerin, bekommt 180.000 Euro. Und andere natürlich auch noch mehr. Und die bekommen die auch mehrfach. In Deutschland ist es so, wenn man eine Goldmedaille gewinnt, eine Silbermedaille gewinnt und eine Bronzemedaille gewinnt, könnte man ja denken, man kriegt 30.000, 20.000, 10.000, 60.000 Euro. Nein, man bekommt nur für die höchste Medaille eine Gratifikation, also Geld. Das heißt, wenn einer eine Goldmedaille gewinnt, bekommt er dasselbe wie der andere, der 3 Goldmedaillen gewinnt. Oder wie einer, der eine Goldmedaille gewinnt, 4 Silbermedaillen und 3 Bronzemedaillen. Das muss man sich mal das muss man sich vorstellen. Also, dass überhaupt noch darunter Sportler Sport machen. Auch im Profitum heißt, man kann doch noch damit Geld verdienen, aber bestimmt nicht auf offiziellen Wege. Und wenn Klingbeil gleich euch erzählen will, dass man nachhaltig ist, dass man mit Olympia Gewinn erzeugen kann, dass man mit Olympia Stärke zeigen kann, dann sind das alles hehre Gedanken und auch Ziele, aber ob die eingehalten werden, ich wage es zu bezweifeln. Er behauptet zum Beispiel, dass in Paris ein Plus erwirtschaftet worden ist. Ein Plus für wen? Wie gerechnet? Welche Statistik? Ich versuche auch dazu in den Shownotes noch was rauszufinden. Ich werde das unten reinschreiben mit Überschrift, weil ich das nicht glaube. Jetzt aber zu Italien. Nachhaltig. Das IOC hat den Ausrichtern zukünftiger Olympischen Spiele, also ich glaube schon auch den schon und Paris glaube ich auch schon, davor noch nicht so ganz so streng, aber London hat auch schon damit angefangen. Die haben nämlich zum Beispiel auch schon Stadien für Rio umgebaut und Rio wieder aufgebaut. Das gab es also teilweise auch. Ich war sogar in einem so einem Stadion, einem Handballstadion, das wurde in Rio dann wieder aufgebaut und dort weiterverwendet. Finde ich eine gute Sache, ob das jetzt wirklich Geld spart und CO2 spart, wenn man so ein ganzes Stadion dann von London aus nach Rio verschifft, mit einem Schiff, was ja auch CO2 vergeudet. Also ist die Frage. Also auch diese ehrlichen Berechnungen hinterher. Aber jetzt konkret zu Italien. Man muss sich vorstellen, mehrfach gefunden in Zeitungen in Italien, ich habe ja italienische Zeitungen gelesen, ich kann ja Italienisch auch lesen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ich da so getroffen habe, unter anderem auch so, sag ich mal, so Arbeiter, die da außen rum waren. Einer war zuständig für Energie in Livigno, ein anderer war für die Pistenpräparierung zuständig. Ah, kann ich gleich noch dazu kommen. Hochinteressant. Jedenfalls muss man sich vorstellen, ich fahre von Adeno durch dieses Tal, durch dieses Adda, ne? Adda ist die Adda, ich glaube Addatal, Richtung Sondrio und weiter, Tirano. Und kurz vor Tirano, Baustelle, extra gesperrt, bla bla bla, für, oder Umleitungen für Olympische Spiele. Da haben die eine Umgehungsstraße für Tirano, die nicht nur für diese Olympischen Spiele, sondern auch für die Skifahrer und die Leute, die in diese Regionen fahren, wichtig sind. Furchtbar, geht alles durch die Stadt durch. Haben die einfach einen Tunnel angefangen zu bauen. Wahrscheinlich war der noch gar nicht ganz fertig. Jedenfalls war die Umgehungsstraße von 2, 3, vielleicht 4 Kilometern nicht fertiggestellt. Das ist natürlich jeden Tag, ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich natürlich dort gemerkt, höre ich mich doch mal ein bisschen um. Oder schaue mich um und mache ein bisschen Recherche in Zeitungen. Und dann ist rausgekommen, dass von den vielen, vielen Milliarden, die der italienische Staat und die Regionen bereitstellen wollten, Summe X, dass von 96 Infrastrukturmaßnahmen 60, also 2/3 ungefähr, nicht begonnen oder zumindest nicht fertiggestellt worden sind. Und die 1/3 fertiggestellten Infrastrukturmaßnahmen waren die Infrastrukturmaßnahmen, die nun zufälligerweise so dringend nötig waren, dass es eben nur mit denen überhaupt zu einer Funktion vor Ort, also in den Orten der Olympischen Spiele, klappen konnte. Also wie zum Beispiel Schanze bauen und in Cortina nochmal die Bobbahn zu Ende bauen. Also wirklich ganz, ganz enge Sachen, die wirklich vor Ort wichtig waren, sonst hätte man die Spiele absagen müssen. Diese Umgehungsstraße, andere Straßen, Straßenbahn in Mailand, eine U-Bahn-Station in Mailand. Ach, überall sind, also 60%, also 60, das heißt nicht 60% der Gelder. Es sind 60% der Baumaßnahmen an Anzahl. Wenn man das sich genau anguckt, ist überhaupt noch viel weniger, weil diese 30%, die ja, oder 33%, 1/3, die halt gebaut worden sind, waren kleinere Maßnahmen. Das heißt, die großen Maßnahmen, wie Straßen zu Ende bauen. Also wirklich, was der Bevölkerung, wenn die Olympischen Spiele weg sind. Eine Bobbahn bringt denen nichts, die wird vielleicht gar nicht mehr verwendet. Die Skisprungschanzen vielleicht schon. Andere Sachen, die so gebaut worden sind. Dieses neue Biathlon-Stadion da in Antholz wahrscheinlich schon. Aber viele Dinge werden eben nicht wiederverwendet und sind auch nur temporär bzw. einmalig gewesen, werden auch nicht wieder irgendwo aufgebaut. Auch nicht in 4 Jahren in Frankreich. Also Nachhaltigkeit und Olympia und die Behauptung von Nachhaltigkeit und Olympia. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Bericht euch anzuschauen. Ich glaube von dem Felix Neureuther über die Sportstätten und Bauvorhaben in, nicht nur in Livigno, sondern überhaupt in Italien, aber auch gemessen an 2006, vor 20 Jahren. Da steht fast nichts mehr, beziehungsweise nur noch Ruinen rum in Turin. Skisprungschanzen, die noch 10 Jahre verwendet worden sind, weil da irgendwann ein Plan war. Jetzt stehen die seit 10 Jahren leer und verrotten. Die Bobstrecke, die es da gab, die wurde nicht gebraucht. In Cortina wird sie mutmaßlich wahrscheinlich auch nicht gebraucht werden. Also tatsächlich Dinge, die mit Nachhaltigkeit wenig zu tun haben. Und mein Lieblingsrestaurant von vor 29, 28 Jahren, als ich in Livigno war, Beitelgett hat jetzt für Olympia zugemacht, weiß zwar noch nicht, ob es wieder aufmacht, weil die eben dort angeprangert haben als wirklich Alternativrestaurant, dass es eben auch in Livigno überhaupt nicht nachhaltig zugeht. Es wurden in Cortina zum Beispiel von 4 Skigebieten, die direkt in Cortina und an Cortina ran sind, 3 mehr oder weniger geschlossen. Also was geschlossen? Dort konnte kein Kunstschnee erzeugt werden, was dort üblich ist, weil in Italien meistens die Skigebiete nur durch Kunstschnee überhaupt am Laufen gehalten werden. Also Naturschnee war zu wenig, weil der ganze Kunstschnee, obwohl da extra noch Becken gebaut worden sind und der Fluss abgezapft wird, auf der Seite Tofana, die Tofana-Seite, wo eben diese Frauen ihre Abfahrtsrennen hatten, da musste der Schnee draufgeschmissen werden, der Kunstschnee. Es werden bei Weltcuprennen eine Schneedecke von 60 bis 80 Zentimetern erwartet, wenn man da Rennen fährt, also wenn Kunstschnee zum Beispiel wäre. Bei der IOC verlangt 1,50 Meter, also ungefähr das Doppelte oder mehr als das Doppelte. Ist natürlich auch mehr als das Doppelte Kunstschnee. Und also Dinge, die dann vom IOC kommen und die mit Nachhaltigkeit nichts zu tun haben, lassen mich an dem Konzept, also jetzt nur an dem Konzept Olympia als großes Ereignis mit vielen Verbänden, die da mit reinspielen und vor allem dem IOC, der Gewinnmaximierung betreiben will, schon so ein bisschen zweifeln. Ich kann euch hier als Tipp geben, ich werde das auch viel mehr machen. Ich gehe zum Beispiel dieses Jahr bin ich bei den Europameisterschaften Leichtathletik in Birmingham 4 Tage. Das kostet ein Apfel und ein Ei im Vergleich zu Großveranstaltungen. Ist natürlich nur Europameisterschaft. Aber egal. Ich gehe zu den Turn-Weltmeisterschaften. Da zahle ich an zwei Tagen ein Fünftel von dem, was ich an einem Tag in Paris bei den Olympischen Spielen bezahlen müsste. Also die Ticketpreise sind einfach Wahnsinn. Ja, also verschiedene Weltmeisterschaftsereignisse, die bei Olympischen Spielen einfach überteuert sind. Also wenn euch ein Sport interessiert, ja, ich will auch nicht alles verteufeln. Olympische Spiele, sich in 10 Tagen oder wie lange man da ist, wirklich so viele verschiedene Sportarten anzugucken. Also Paris war einfach grandios. Ich weiß auch nicht, ob Paris nochmal zu toppen ist. Eine Stadt, die sozusagen in der Stadt, die ja eng ist, die ja voll ist, wo die Entfernungen nicht groß sind, wo man wirklich in die Stadt, in die Denkmäler den Sport reingebracht hat, an den Eiffelturm des Beachvolleyball und in den Grand Palais. Also ich muss sagen, wahrscheinlich kann ich dieses Erlebnis 10 Tage, 12 Tage Paris von vorletztem Jahr nicht mehr toppen. Auch wenn ich 32 mutmaßlich nach Brisbane fahren werde. Dort gucke ich mir eigentlich auch die Paralympics an. Wie kann es sein, dass in Zeiten von Inklusion ist auch ein medizinisches Thema, von Inklusion die Paralympics und die Olympischen Spiele nicht gleichzeitig stattfinden? Warum ist das nicht denkbar? Ich bin mir sicher, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und das möchte ich jetzt hier ganz klar sagen. Bringt die Paralympics und die Olympischen Spiele zumindest innerhalb einer Woche, einer Kernwoche zusammen. Weil das wäre echte Inklusion und das wäre auch sinnvolle Inklusion aus meiner Sicht gesehen. Was mache ich jetzt nach diesen 4 Sportthemen? 2x Doping mit Hajo Seppelt und 2x Tatort Gesundheit unterwegs. Was wird das nächste sein? Ob ich in 2 Wochen schon so weit bin, weiß ich nicht genau. Kann auch 3 oder 4 Wochen dauern. Jedenfalls wird das nächste große Thema. Ich weiß nicht, wie viel Folgen ich da machen werde. Ich sammle jetzt noch Interviewpartner, habe schon einige im Kopf und muss mit denen nur noch Termine abmachen. Das große Thema wird sein Ernährung. Ernährung ist wichtig für den Sport. Ernährung ist wichtig fürs Leben. Ernährung ist wichtig für Longevity, also länger leben mit richtiger Ernährung. Und da gehört eben vieles mit dazu. Und das werde ich für euch spannend wie immer aufarbeiten mit hoffentlich vielen interessanten Interviews oder auch mal Einzelfolgen oder auch Interviews, die ich hier reinschneide. Also ich sag mal, in 2, 3 oder erst in 4 Wochen geht das große Thema los, Ernährung im Tatort Gesundheit. Und jetzt hört rein, was Lars Klingbeil zu sagen hat.
Lieber Herr Klingbeil, schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Wir wollen über Olympia sprechen. Wie haben Sie als Kind Olympia verfolgt?
Ich saß permanent vorm Fernseher und habe die Olympischen Spiele geguckt. Also ich erinnere mich an viele Situationen, war immer beeindruckt, egal ob Sommer- oder Winterspiele. Und das hat mich schon geprägt in meiner Kindheit.
Welche Momente oder welcher Olympiamoment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Viel Schwimmen. Also Michael Phelps hat irgendwie eine große Rolle gespielt und dann natürlich auch die 100-Meter-Läufe, ne? Also kurze Sequenz, aber immer beeindruckend. Ich würde sagen, es waren die Dinge, aber ich war auch schon immer großer Fan von Wintersport. Also gerade Skispringen habe ich ein totales Faible für und gucke das sehr gerne und auch Biathlon.
In welcher Sportart hätten Sie denn olympisch sein können oder annähernd?
Da ich kein Wintersportler bin, also ich kann zwar Skifahren ein bisschen, aber Wintersport ist nicht meins. Na gut, also ich glaube, ich bin schon in der Zuschauerrolle ganz gut aufgehoben. Aber ich freue mich jetzt auf die Olympischen Spiele, werde ja demnächst auch in Italien dann sein. Freue mich, dass vom Zoll viele dabei sind, aber ich bin dann eher in der passiven Rolle.
Sie haben beim Bankdrücken 100 Kilo gestemmt aufgrund einer Wette, beeindruckt dieser Lehrerin dann der Olympiasieger 220 stimmt?
Ich fand meine 100 schon ganz gut, aber ich bin ja auch eher für die Politik zuständig. Aber das sind schon krasse Leistungen, die da gebracht werden. Und natürlich merke ich mir auch immer, wenn ich mir dann die Wettbewerbe angucke, dass ich sportlich noch ein bisschen mehr machen könnte.
Sie werden jetzt in Italien in Cortina sein. Auf welche Wettkämpfe freuen Sie sich bei Winter Olympia besonders?
Also auch da Biathlon und Skispringen. Das sind die beiden Sachen, die ich am ehesten gucken werde. Und hat natürlich aber auch damit zu tun, dass wir vom Zoll, die sind ja in meiner Verantwortung als Finanzminister, dass wir da Sportlerinnen und Sportler haben, die da antreten. Aber Skispringen und Biathlon sind meine Favoriten.
Schauen Sie auf Ihre Mitarbeiter vom Zoll noch ein bisschen genauer als auf die anderen Athleten?
Nicht genauer, aber ich bin schon stolz auch drauf, dass da sozusagen aus der Sportförderung des Zolls 22 Sportlerinnen und Sportler dabei sind. Das ist auch ein starkes Zeichen für unser Land. Es gibt die von der Bundespolizei, die von der Bundeswehr, aber eben auch die Zöllnerinnen und Zöllner. Und die haben jetzt gerade ein kurzes Video aufgenommen und auch nochmal alles Gute gewünscht für den Start. Und freue mich dann auch drauf, ein paar von denen zu treffen.
Wir wollen aber natürlich auch über Olympia in Deutschland reden. Und die Frage erstmal, warum braucht Deutschland Olympia?
Erstmal bin ich davon überzeugt, dass Sport wichtig ist für unsere Gesellschaft und dass Sport einen sozialen Kit in unserer Gesellschaft herstellt, den wir in unserem Land, finde ich, schon dringend brauchen. Wir haben das während des Sommermärchens gesehen, auch wie auf einmal dieses Land aufblühte, wie wir einen großen Zusammenhalt hatten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solche sportlichen Großevents unser Land stark machen. Und ich finde auch einfach, dass das schöne Ereignisse sind, die unserem Land gut tun und die am Ende auch eine Möglichkeit bieten, dass Deutschland sich gut präsentiert. Und deswegen haben wir als Bundesregierung sofort gesagt, wir wollen, dass die Olympischen Spiele hier stattfinden. Wir unterstützen das. Und da habe ich als Finanzminister natürlich noch eine ganz besondere Verantwortung, weil mich alle immer fragen, ist denn dafür genug Geld da? Und da kann ich klar sagen, ja, es gibt diese Olympiagarantie vom Finanzminister. Wir wollen sowohl die Bewerbung unterstützen, aber wir wollen eben auch die Olympischen Spiele dann unterstützen, wenn man sich für Deutschland hoffentlich zu Recht entscheidet.
Sie haben die Frage ja schon beantwortet, kann sich Deutschland das leisten? Aber viele befürchten natürlich, geht das auf Kosten von anderen Sachen, die man plant?
Also das ist ja für mich einer der Gründe, auch warum ich dieses Zeichen jetzt setzen will, dass wir uns das leisten können, weil ich gerade in den letzten Wochen immer mehr Leute auch treffe, die sagen, ist das denn wirklich wichtig? Lohnt sich das? Müssen wir da nicht ganz viel Geld ausgeben? Man sieht in Paris übrigens, dass am Ende, wenn man die Spiele nachhaltig organisiert, wenn man wirklich nachhaltig in Infrastruktur investiert, das ganze Land dauerhaft was davon hat und dass man wie in Paris sogar mit einem Plus rausgehen kann. Und dazu kommt ja die Stimmung im Land. Und das haben wir beim Sommermärchen gemerkt. Es hat unser Land stark gemacht im Zusammenhalt. Es hat unser Land in unserem Aufbruch stark gemacht. Und deswegen glaube ich allein schon die Bewerbungsphase, aber dann auch das Durchführen der Spiele, davon wird unser Land massiv profitieren. Und ja, das können wir uns leisten, das sollten wir uns leisten. Und es macht unser Land stärker und besser.
Und wie würde Deutschland insgesamt von einer Olympia-Bewerbung profitieren? Und nicht nur die Region, die dann eben die Spiele bekommen könnte oder sich bewirbt?
Also erstmal haben wir jetzt ja 4 tolle Regionen, die sich bewerben. Das wäre auch beeindruckend. Ich finde, das spricht übrigens auch dafür, wie wichtig in Deutschland die Olympischen Spiele gesehen werden, dass sich 4 Regionen bewerben. Jetzt gibt es einen Wettkampf zwischen allen 4 und dann hoffe ich, dass alle anderen 3 sich hinter den Gewinner stellen. Und natürlich wird ein ganzes Land profitieren. Ich meine, es ist doch mittlerweile für viele Menschen gar kein Problem mehr, in Deutschland von A nach B zu kommen. Und egal, wo dann die Spiele sind, das wird das ganze Land auch in Aufbruch versetzen.
Müssen Sie dabei neutral bleiben oder können Sie sich, ich meine, Sie arbeiten in Berlin, kommen aus dem Westen, sind Bayern, Fan München. Gibt es da einen kleinen Favoriten? Oder?
Nee, ich will, dass die Olympischen Spiele in Deutschland stattfinden. Dafür setze ich mich ein, dafür setzt sich die Bundesregierung ein. Und wir haben 4 tolle Bewerber. Am Ende wird sich einer durchsetzen und dann kämpfen alle gemeinsam für diese Bewerbung auch beim IOC.
Stichwort Bewerbung und Referendum. Also wir hatten ja hier im Süden für Winterolympia mal das negativ ausgefallene Referendum. Jetzt beim Thema Olympiabewerbung hat München mit 72% zugesprochen. Woran liegt es, dass es grundsätzlich auch eine große Anti-Haltung gegen solche Großevents in unserem Land gibt?
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so, sind genau diese kritischen Fragen. Ist das gut? Bringt das was? Und so. Ich finde auch Paris zum Beispiel hat doch nochmal gezeigt, wie viel Kraft so eine Stadt aus den Olympischen Spielen ziehen kann. Bin mir ganz sicher, ich werde das jetzt auch in Mailand dann spüren, was das mit dem Land macht. Und wir haben es doch in Deutschland auch gesehen mit dem Sommermärchen. So, und deswegen, ich muss jeden ernst nehmen, der das skeptisch ist. Aber deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich früh dieses Zeichen setze. Ja, es gab durchaus ja mal Finanzminister, die auch in dem Chor mitgesungen haben, dass das alles sehr teuer ist und ob wir uns das leisten können. Und ich glaube, wenn wir alle zusammen agieren und wenn wir uns alle dahinter stellen und alle auch nicht zaudern, sondern klar sind, wir wollen die Olympischen Spiele, dann können wir auch die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Und ich fand das Votum jetzt hier in München, vielleicht zu anderen, war das doch schon mal ein starkes Signal.
In Berlin gab es sowas noch nicht. Ich meine, ich glaube, ob es sowas geben wird, um die Bürger mitzunehmen. Berlin steht aber natürlich ganz besonders im Fokus. Also es ist ja noch nicht klar, welches Jahr es wird, aber man könnte sich auf 1936 beziehen, wenn man es 100 Jahre später in Berlin stattfindet. Wäre das auch ein Zeichen an die Welt?
Ich glaube, es gibt für alle Daten, gibt es für und wieder. Also am Ende kommt es auf das Konzept an. Aber natürlich ist es so, dass Deutschland ein klares Zeichen auch setzen kann. Wir sind ein starkes, weltoffenes Land. Wir empfangen die Welt bei uns. Wir sind ein hoch angesehenes Land auf dieser Welt. Und ich will jetzt nicht andauernd auf Sommermärchen verweisen, aber da haben ja die Deutschen auch, glaube ich, ein Stück weit auch zu sich selbst gefunden, auch in dieser Phase. Und ich muss nur sagen, mich hat das damals total beflügelt. Und ich bin Jahre später noch auf das Sommermärchen auch im Ausland angesprochen worden. Und da, glaube ich, kann das ganze Land von profitieren. Ich habe es gerade schon gesagt. Also deswegen, also nochmal, ich will jetzt nicht sagen, es muss 36 oder 40 oder 44. Am Ende wird man ein gutes Konzept haben. Es gibt für alle Daten Gründe dafür und für alle Orte gibt es Gründe dafür und dagegen. Aber am Ende bin ich mir sicher, wird es ein gutes, überzeugendes Konzept sein und wird das Land mobilisieren.
Bei diesem Punkt des Sommermärchens stimme ich absolut mit Ihnen überein. Das ist da ja damals 2006 und 2009 Nationalstolz in einer gewissen Art und Weise gab, für den man sich vorher mehr oder weniger geschämt hat. Jetzt sind wir aber in einer neuen Zeit. Also was kann das mit Deutschland bewirken oder kann es in eine positive, aber auch vielleicht in eine andere Richtung gehen in Sachen Nationalstolz und Deutschland bekäme so ein Großereignis?
Ja, aber also erstmal, glaube ich, hat auch das Sommermärchen dazu geführt, dass man kein Problem mit der Deutschlandfahne hat. Ich habe das zumindest nicht und finde auch, es ist toll, wir sind jetzt bei den Olympischen Spielen, bei den Winter-Olympischen Spielen mit 190 Sportlerinnen und Sportlern. Wir sind eine der größten Nationen, alle fiebern mit. Das wird so sein und da können wir auch stolz drauf sein, dass wir so viele tolle Menschen haben, die da für uns antreten. Und ich sehe diese Debatten um, ist das jetzt ein falscher Nationalstolz oder rutscht das Land dann irgendwie in eine rechte Ecke, das sehe ich überhaupt nicht. Ich habe Sport immer so wahrgenommen, dass der Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Nationalitäten auch, ganz unterschiedlicher Prägung zusammenbringen. Und wenn man es einmal auf den Sport beim Fußball bezieht, ich meine, unsere Nationalmannschaft besteht heute aus Leuten wie Jamal Musiala, Jonathan Tah. Und das ist das neue, moderne Deutschland. Und darauf können wir doch stolz sein. Und das prägt doch unser Bild heute.
In Deutschland haben wir ein bisschen einen Hang dazu, dass man Sport immer gleich mit Politik instrumentalisiert. Mhm. Jetzt ist gerade, wenn wir über Fußball sprechen, die große Frage, sollte Deutschland die WM in den USA boykottieren? Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich halte die Debatte wirklich für Quatsch. Und ich muss das auch so deutlich sagen. Ich finde, wir können froh sein, dass wir eine so gute Fußballnationalmannschaft haben. Und bei allen politischen Auseinandersetzungen, die man mit den USA hat, also ich freue mich, wenn unsere Jungs 8-0 gegen die amerikanische Nationalmannschaft gewinnen. Und ich finde, das wäre ein gutes Zeichen, aber WM-Boykott halte ich für eine völlig falsche Debatte. Und da wird auch immer den Sportlern etwas aufgedrückt, was wir eigentlich in der Politik lösen müssen und nicht auf dem Rücken der Sportler austragen sollten.
Welche Signale könnten dann gesetzt werden? Also wir haben es selbst vor Ort miterlebt, 2022, als es um ein großes Signal ging und am Ende hat man sich nicht getraut, die Binde zu tragen und hat eine Geste gemacht, die dann in der Welt differenziert, sage ich mal, betrachtet wurde. Sie sagen, die Spieler können schweren Zeichen setzen. Liegt es dann am DFB-Präsidenten, liegt es auch an den Politikern?
Genau, an der Politik, genau. Also ich meine, gerade in der Auseinandersetzung mit den USA, ich meine, jetzt haben wir gerade ein kräftiges Zeichen gegenüber Donald Trump gesetzt. Als es darum ging, dass Grönland nicht eingenommen wird. Wir standen zusammen, wir haben souverän agiert, wir haben deutlich gemacht, bis hier noch nicht weiter. Das hat ja auch dazu geführt, dass der amerikanische Präsident eingeknickt ist. Aber es geht doch gerade darum, die Sportler da jetzt rüber zu schicken, erfolgreich zu sein, dafür zu sorgen, dass sich auch Nationen verbinden und dass sich Menschen austauschen. Und als wirklich sehr, sehr politischer Mensch, der ich nun mal bin, finde ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer unseren Sportlern die ganze Last aufdrücken. Die sollen die Spiele gewinnen, die sollen Medaillen gewinnen. Natürlich auch eine politische Haltung haben, das ist völlig okay. Aber am Ende müssen wir in der Politik oder die Verbände müssen die politischen Fragen klären. Und das darf man nicht abwälzen auf die Sportlerinnen und Sportler.
Die Sportler unterstützt man ja schon, indem die Regierung die Olympiaprämien steuerfrei gemacht hat. Ja. Gibt es da noch weitere Gedanken? Sie sind ja auch Botschafter für unser Land. In anderen Ländern gibt es Steuermodelle, die Sportler entlasten. Kann man da noch was machen?
Also das war für mich erstmal auch ein wichtiger Schritt. Das habe ich als Finanzminister vorangebracht, dass wir die Medaillen oder die Gewinne eben steuerfrei stellen. Wir wollen auch, das ist die Staatsministerin dabei jetzt, was die Sportförderung angeht. Das ist ein wichtiges Thema. Und ich will nochmal betonen, wir haben mit den 500 Milliarden Sondervermögen jetzt ja auch, und das war mir auch wichtig, massive Investitionen in die Modernisierung von Sportstätten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt die olympische Generation, die jetzt kommt, quasi auf auf Vordermann bringen, dass wir dafür sorgen, dass es überall gute Schwimmbäder, gute Fußballplätze, gute Sporthallen gibt. Dafür nehmen wir jetzt wirklich auch Milliarden in die Hand, damit das saniert werden kann. Ich habe jetzt gelesen die Tage, es gibt 3600 Bewerbungen auch im Ministerium, wo Kommunen sagen, hier bei uns soll was ausgebaut werden, saniert werden. Und da das Geld reinzustecken, ist an manchen Stellen belächelt worden und auch gesagt, Sport und Investitionen, das bringt doch nicht unser Land voran. Aber ich bin mir sicher, wenn wir die Vereine stärken können, wenn wir dafür sorgen können, dass mehr junge Menschen überhaupt Sport in Vereinen machen können, dann stärkt das unser Zusammenhalt in diesem Land auch und modernisiert auch das Land.
Wie würde sich dann dieses Infrastrukturprogramm unterscheiden? Quasi mit Olympiabewerbung, ohne Olympiabewerbung, mit Zuschlag, IOC, ohne? Also es sind ja verschiedene Szenarien denkbar.
Also erstmal machen wir das jetzt sowieso, unabhängig von den Olympischen Spielen und der Bewerbung, dass wir massiv Geld investieren. Aber natürlich ist dann nachher auch klar, da wo die Olympischen Spiele stattfinden, da wollen wir nochmal besonders auch in den Standort investieren, in den Aufbau von Infrastruktur. Und mein Wunsch und meine klare Linie ist dann, es muss eben nachhaltig sein. Also das müssen dann auch Sportstätten sein, die dann noch genutzt werden in den Jahren danach, die nicht nur für den Kurzmoment des Ereignisses sind, sondern wir wollen dauerhaft hier eine gute Sportinfrastruktur auch verstärken und aufbauen.
Deutschland gibt es ja immer mehr Diskussionen, auch beim Fußball, dass vieles hinter der Pay-TV-Schranke einfach verschwindet, Volkssport. Wie wichtig ist, dass Olympia in freien Form beim Fernsehen bleibt?
Wir haben vorhin mit meiner Jugend angefangen und ich saß damals mit meinen Eltern vor dem Fernseher und wir haben es zusammen geguckt. Und das sind Ereignisse, da redest du am nächsten Tag in der Schule, auf der Arbeit, im Verein, in der Politik, da redet man drüber. Und ich finde, wir müssen immer den Anspruch haben, dass die Olympischen Spiele auch für jeder Mann und jeder Frau öffentlich zugänglich sind.
Sie sind ja Jahrgang 78, wenn Sie von den ersten Momenten sprechen als Kind. Phelps haben Sie angeführt. Haben Sie den Albatros damals schon fliegen sehen oder sind das so die ersten Erinnerungen aus deutscher Sicht?
Auch. Doch, aber also Phelps ist, das war damals einfach faszinierend, mit welcher Schnelligkeit man durchs Wasser geleitet und das sind ja Sekunden dann nur, dennoch die Unterschiede. Und das ist wenn Sie fragen, so was waren die wirklich prägnanten Ereignisse, dann würde ich immer Michael Phelps als Namen nennen. Ne?
Wie schätzen Sie denn bei der Bewerbung die internationale Konkurrenz ein? Also das ist ja eh grundsätzlich eine Frage. Geht es 2036 sowieso nach Asien? Was hat man dann für Konkurrenz oder sagt man als Deutschland, wenn man seine Hausaufgaben macht und so eine richtige Bewerbung abgibt, dann hat man, sei es 40, 44, irgendwann sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man den Zuschlag bekommt?
Nein, natürlich haben wir eine starke Konkurrenz, aber wir sind auch ein starkes Land. So, wir haben einen starken Verband, wir sind ein starkes Land, die Politik steht dahinter, das ganze Land steht dahinter und das ist die Stimmung, die wir erzeugen müssen. Und ich bin mir, also auch jetzt bei der Frage der Olympischen Winterspiele hat es ja eine Rolle gespielt, wie stark die Bevölkerung dahinter steht. Also es ist ja auch das Kriterium, warum Stockholm anscheinend die Spiele nicht jetzt bekommen hat. Ne? So, ich habe nochmal nachgelesen, auch für 2019, das hat schon eine Rolle mitgespielt. Und insofern ist die Phase der Bewerbung jetzt auch eine, wo wir alle zeigen sollten, wir wollen das, wir stehen dahinter. Das ist ein wichtiges Großereignis, das eben den sozialen Kit und den Zusammenhalt unserem Land auch stärkt. Sport hat einen großen Wert für unsere Gesellschaft und dann ist es eine harte Konkurrenz, aber wir müssen uns nicht verstecken als Deutschland.
Sehr viel haben wir Sportler, die sowas ein bisschen vorantreiben in der Öffentlichkeit. Wir haben viel über Fußball gesprochen, da war ja quasi Philipp Lahm unser EM-Chef. Haben Sie schon irgendwen im Kopf, den man da hinstellen könnte, der sagt, der würde Deutschland für Olympia begeistern?
Boah, es gibt doch so viele. Ich habe neulich mit Timo Boll reden können, der ja auch ein Aushängeschild ist in der Welt, der im asiatischen Raum ja wahnsinnig bekannt und populär ist und der einfach auch ein sehr toller Mensch ist. Der ist jetzt derjenige, der mir spontan gerade einfällt, aber ich nehme ihn jetzt nicht in irgendeine Pflicht oder will auch keinen Druck auf ihn erhöhen. Aber davon gibt's. Wir haben viele tolle Sportler, die auch, glaube ich, alle mithelfen können, dass die Sportnation Deutschland in der Welt gesehen wird und die auch, glaube ich, bereit sind zu helfen, dass viele Menschen viele gute Argumente für Deutschland hören.
Jetzt sind Sie zwar Fußballfan, aber wie ungerecht ist es, dass, sag ich mal, eher wahrscheinlich Zweitligaspieler teilweise erkannt werden als Olympiasieger in Randsportarten? Also diese Art der Wertschätzung ist ja doch eine sehr schwankende.
Ja, aber meine Wahrnehmung ist schon, dass neben dem Fußball, den ich natürlich bin, ein riesiger Fan und haben Sie gesagt, aber dass andere Sportarten auch wirklich stark in den Vordergrund rücken. Also Basketball spielt eine Rolle, jetzt Handball hat jetzt eine Rolle gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die Zuschauerzahlen waren, aber gefühlt hat doch irgendwie die Hälfte der Republik vom Fernseher gesessen und unseren Handballern die Daumen gedrückt. Und das wird auch bei den Olympischen Spielen so sein, dass da, ich meine, da entstehen neue Stars, da entstehen neue Aufmerksamkeiten. Das ist doch immer so und das wird jetzt auch so sein und dann hoffentlich auch bei den Olympischen Spielen in Deutschland. Und vielleicht fängt der ein oder andere gerade mit Sport überhaupt an, der dann schon mit dabei ist.
Zur eigenen sportlichen Karriere, Sie sind 1,96 groß und behaupten für sich selber, Sie waren ein schlechter Torwart. Wie geht es?
Naja, Größe fängt ja keine Bälle. Ich habe früh entdeckt, dass meine Talente eher beim Fußball gucken als beim Fußballspielen liegen. Sonst würden wir halt vielleicht in anderer Funktion miteinander reden.
Und zum Basketball gab es auch nie eine gesonderte Affinität, oder?
Nee, ich muss zugestehen, dass ich habe einen kaputten Rücken und durfte das nicht machen. Aber auch Basketball gucke ich sehr leidenschaftlich und sehr gerne.
Wenn wir den Blick auch mal auf die aktuellen Spiele richten, wer ist da so ein bisschen aus deutscher Sicht Ihr persönlicher Favorit, Ihr Liebling? Wer holt was für uns?
Ich gucke natürlich vor allem auf die 22 Athletinnen und Athleten aus dem Zollteam. Na, das ist mir natürlich ganz wichtig. Und da sage ich Ihnen aber auch, das ist schon mal eine große Leistung, dass die dabei sind. Allein das ist der Wert. Eine Medaille veredelt das immer noch, aber es geht ja nicht nur um Medaillen, es geht auch um großartige Momente und die kann man auch außerhalb vom Treppchen holen. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt nicht irgendeinen Namen nenne. Da gäbe es viele, aber das erhöht den Druck und das will ich natürlich auch nicht. Ich freue mich, dass alle dabei sind, bin auch stolz drauf und bin mir sicher, wir werden viele schöne Medaillenmomente auch erleben.
Wenn wir keinen Deutschen herausheben wollen, dann sprechen wir doch gerne nochmal über Amerika. Lindsay Vonn?
Will ja antreten. Also will ja starten, habe ich jetzt.
Genau, will antreten, trotz schwerer Verletzung. Fiebert man da auch mit? Es ist ja schon jemand...
Es ist eine beeindruckende Frau und es ist jetzt nochmal beeindruckend natürlich mit der Verletzung. Also wenn sie das wirklich schafft, Respekt und Anerkennung. Aber natürlich ist es auch, ich würde immer sagen, Gesundheit geht vor. Ich würde da nichts riskieren, aber das ist der Moment, wo man als Sportlerin, als Sportler darauf hintrainiert. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass sie diesen Willen hat und so wie ich sie bisher wahrgenommen habe, glaube ich, ja, macht sie das dann auch.
Kann dieser Wettkampf unter vier Ausrichterorten in Deutschland eigentlich auch zum Nachteil werden, wenn man sich zu lange damit beschäftigt, wer wird es, bevor man alle Kraft in einem
Ort bringt? Wir wollen ja jetzt schnell entscheiden. Also es wird ja im Laufe dieses Jahres, in Mitte des Jahres wird es eine Entscheidung. Das ist jetzt nicht zu lang. Ich erwarte, dass es ein fairer Wettbewerb wird und normal mein großer Wunsch, aber das sind alle Signale, auch die ich habe, ist, es gibt eine Entscheidung und danach versammeln sich alle hinter dem Gewinner und dann geht es gemeinsam für Deutschland.
Ich habe nur eine Fußballfrage. Eine hätte ich doch noch. Sie haben eine spezielle Beziehung zu Leon Goretzka.
Ja.
Und der verlässt jetzt Ihren Lieblingsverein.
Ja.
Wie sehr blutet da das Herz?
Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber wir hatten jetzt Kontakt. Ich habe ihm gesagt, dass ich das sehr schade finde. Aber er wirkt sehr sortiert, aufgeräumt und freut sich, glaube ich, auf das, was dann kommt. Aber wir haben gemeinsam verabredet, dass wir Leon mit drei Titeln verabschieden.
Können Sie sich vorstellen, dass er in Deutschland bleibt oder gibt es da nur den FC Bayern ansonsten nicht?
Das entscheidet er. Das entscheidet er.
Was Sie entscheiden können, Sie sind ja Vater und Mitglied. Haben Sie Ihren Sohn eigentlich auch schon eine Mitgliedserklärung unterschreiben lassen oder für ihn unterschrieben?
Da redet er dann irgendwann selbst drüber, wenn er in dem Alter ist.
Wunderbar.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen, ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMade, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.